Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich mir letztes Jahr meinen Lebenstraum erfüllt und bin nach Japan gereist. Dabei ist mir im Land aufgefallen, wie höflich und diszipliniert die Menschen dort sind. Immer wieder stolpere ich dann bei meiner Recherche aber auf Fälle aus genau diesem Land, das mir so friedlich vorkam. Deshalb habe ich mich gefragt, was muss passieren, dass in einem solchen Land etwas so Brutales passiert? Heute möchte ich euch wieder mit nach Japan nehmen und mir einen Fall anschauen, der extrem mysteriös ist. Es ist vielleicht nicht der erste Fall, den wir hier besprechen, der in Japan spielt, aber zumindest der, der vielleicht die meisten Fragen aufwirft. Es ist der Fall der Familie Kato. Wie bereits erwähnt, führt uns unser heutiger Fall nach Japan, genauer gesagt in ein Wohnviertel in Toyoake. Unser Fall beginnt am 9. September 2004. Um kurz nach 4 ruft jemand die Feuerwehr, denn im Nachbarhaus brennt es. 25 Minuten später rasen die ersten Feuerwehrautos vorbei auf dem Weg zum Haus der Familie Kato. Die Familie Kato war eine unscheinbare Familie aus der Mittelschicht, bestehend aus dem 45-jährigen Vater Hiroto, der 38-jährigen Toshio sowie deren Kindern, der 15-jährige Yuki, die 13-jährige Irina und der 9-jährige Shogo. Außerdem hatten sie noch einen Shiba Inu namens Jackie. Was erst wie ein normaler Hausbrand wirkte, entwickelte sich schnell in ein brutales Inferno und die Feuerwehr musste mit Erschrecken feststellen, dass die Familie diesen Brand nicht überlebt hatte. Alle, bis auf den Ehemann Hiroto, waren im Haus und waren verbrannt. Von dem Ehemann fehlte zu dieser Zeit allerdings noch jede Spur. Außerdem fanden sie heraus, dass in dem ganzen Haus Kerosin verteilt worden war. An den leblosen Überresten der Familie sahen sie außerdem Stichspuren sowie Spuren von Schläge. Es war also nicht ein Unfall oder ein normaler Brand, sondern hier wurde ein Haus verbrannt, um eine noch brutalere Tat zu verstecken. Der Ehemann Hiroto tauchte ein paar Minuten später auch zu Hause auf. Er hatte am Abend davor angekündigt, dass er Überstunden machen müsse, weshalb er noch spät nachts im Büro saß. Sein Büro befand sich dabei über eine Autostunde entfernt. Die Polizei wollte den Fall lösen und gründete schnell eine Sonderkommission. Die Ermittler fanden schnell heraus, dass die Angriffe gegenüber den weiblichen Angehörigen der Familie deutlich brutaler waren als die gegenüber den männlichen. Die männlichen Angehörigen wurden mit einem stumpfen Gegenstand angegriffen, wahrscheinlich aus Metall. Bei den weiblichen wurde allerdings eine 20 cm lange Messerklinge verwendet. Dabei waren die Wunden so tief, dass sogar Löcher in den Lungen hinterlassen wurden. Bei der Tochter war der Angriff so brutal, dass die Rippen gebrochen wurden und man fand an über 10 verschiedenen Körperstellen noch weitere Wunden. Besonders auffällig war, dass der Täter oder die Täter, denn die Anzahl konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht festgestellt werden, die Opfer danach mit einer Decke zugedeckt hatten. Außerdem fehlte jede Spur von typischen Abwehrverletzungen. Das bedeutet, dass die Opfer wahrscheinlich noch am Schlafen waren, während sie angegriffen wurden. Alle lagen auch noch im Bett, bis auf Shogo, der im Erdgeschoss im Wohnzimmer gefunden wurde. Die Menge an Ruß in den Lungen der Opfer deutet auch darauf hin, dass sie noch am Leben waren, als das Haus angezündet wurde. Im Rest des Hauses konnten bis auf Kerosinspuren keine weiteren Hinweise gefunden werden. Wer auch immer dort eingebrochen war, hatte weder die Scheckbücher noch sonstige Wertgegenstände angefasst. Das Einzige, was fehlte, waren die Inhalte des Geldbeutels der Ehefrau. Jedoch konnte man hier niemals nachweisen, ob es die Diebe waren oder sie selbst. Gelegt wurde das Feuer mit Hilfe von Streichhölzern und in Kerosin getauchte Zeitungen. Außerhalb des Hauses gab es auch keinerlei Blutspuren, selbst als man mit Luminol nachsah. Dies legt die Theorie nahe, dass der Täter oder die Täter eigene Wechselklamotten dabei hatten und die alten Klamotten mit verbrannt haben, um eben keine Spuren zu hinterlassen. Aufgrund der Schäden am Haus war es auch quasi unmöglich festzustellen, wie der Täter in das Haus gekommen war. Die beiden Haustüren waren noch verschlossen und alle Fenster bis auf das im Obergeschoss an Yukis Schlafzimmer waren verschlossen. Man ging erst davon aus, dass der Täter vielleicht mit einer Leiter durch das Fenster hineingeklettert war, aber auch draußen auf dem Boden oder sonst wo gab es keine Spuren dafür. Es gab allerdings einen Ersatzschlüssel für die Haustür. Dieser hing in einem Schuppen draußen im Garten. Als die Ermittler nachsehen gingen, hing dieser aber noch genau an derselben Stelle. Wie war der Täter also wirklich in das Haus gekommen? Es bleibt die Möglichkeit, dass der Täter entweder wirklich durch ein Fenster hineingeklettert ist und man es vielleicht heute nicht mehr nachweisen kann, oder dass er genau wusste, dass es einen Ersatzschlüssel gab, diesen sich nahm und nach der Tat wieder dorthin zurückhing. Als die Ermittler dann in der Garage nachsahen, machten sie einen merkwürdigen Fund. Unter dem Familienfahrzeug zusammengekauert lag der Shiba Inu Jackie. Jemand hatte sein Halsband entfernt und ihn dort eingesperrt. Was sehr merkwürdig war, war, dass Jackie in der Nachbarschaft dafür bekannt war, jeden Fremden anzubellen. Und teilweise konnte man ihn noch mehrere Häuser entfernt bellen hören. In der Tatnacht allerdings hörten die Nachbarn keinen Ton von dem Hund. Es gab nur Zeugenberichte, dass man wohl nachts eine Frau hat schreien hören. Von Hundegeräuschen war aber nie die Rede. Für einige schien es so, als käme die Tat aus dem Nichts, aber die Familie machte einige merkwürdige Erlebnisse bereits ein Jahr vor der Tat. Als Yuki alleine zu Hause war, klopfte es plötzlich an der Tür und ein fremder Mann versuchte in die Wohnung einzubrechen. Erst als Yuki rief, geh weg, haute dieser ab und ließ ihn zufrieden. Wenig später wurde dann in das Auto der Familie eingebrochen und jemand hatte die Reifen des Fahrrads plattgestochen. Einige Monate später wurde dann ein Mann dabei gesehen, wie er sehr, sehr lange vor dem Haus der Familie stand und dieses beobachtet hatte. Auch in der Tatnacht konnte ein Feuerwehrmann etwas Ähnliches berichten. Er sah einen smaragdgrünen Toyota, der durch die Gegend fuhr und immer wieder am Haus vorbeikam. Im Auto saß ein Mann, der Ende 30, Anfang 40 gewesen sein muss. Die Identität des Mannes konnte bis heute nicht nachgewiesen werden. Das Auto hatte ein Kennzeichen, das nicht aus der Gegend stammte und in der Nähe fand man außerdem noch ein Graffiti, das auf das Haus zeigte. Da die Tat extrem brutal war, ging man schnell davon aus, dass der Täter eine persönliche Vendetta gegen die Familie hatte. Sie schauten sich also genauer an, ob die Familie vielleicht irgendwelche Feinde hatte, aber sie fanden einfach nichts. Sie waren sich zu diesem Zeitpunkt nicht mal sicher, ob es einen oder mehrere Täter gab. Da mehr als eine Waffe bei der Tat benutzt wurde, sprach es dafür, dass es mehrere gut organisierte Täter waren. Auch das Graffiti sprach dafür, dass es eher eine Bande war, die dieses Haus überfallen wollte, denn solche Arten von Graffiti sind bekannt unter ihnen. Warum wurde dann aber nie etwas aus dem Haus mitgenommen? War es ein Überfall, der vielleicht schief ging? War es vielleicht doch etwas Emotionales und der Täter kannte seine Opfer vielleicht? Viele Indizien sprachen für eine sehr emotionale und persönliche Tat. Tatsächlich sollte das größte Indiz gegen Hiroto dann sein eigener Hund sein. Denn der Hund hatte die Nacht wie durch ein Wunder überlebt, ohne eine einzige Verletzung. Er konnte zwar nicht sprechen und aussagen, was er gesehen hatte, aber sein Schweigen sagte mehr als jedes Wort es tun könnte. Die Leute wussten, dass der Hund Jackie immer bellte, wenn Fremde in der Nähe waren. Wieso hat er in dieser Nacht also kein einziges Mal gebellt? Der Täter oder die Täter haben ihm das Halsband abgenommen, ihn in die Garage geführt und dort eingesperrt. Ein Hund wie Jackie hätte das niemals mit sich machen lassen. Das heißt also, dass er den Täter kannte. Was dann den ganzen Fall nochmal auf den Kopf stellen sollte, war, dass herauskam, dass Hiroto eine Art Doppelleben lebte. Oft nach seinem Feierabend ging er mit Kollegen in sogenannte Hostess-Clubs. Seiner Familie erzählte er, dass er Überstunden machte. In diesen Clubs gab er jeden Abend mehrere hundert Euro aus. Teilweise sogar bis zu 3.600 Euro im Monat für Mädchen. Hiroto sagte, dass er damit in einen Luxus fliehen wollte, den er zu Hause einfach nicht bekam. Gerüchten zufolge hat er sich dann auch in ein Mädchen verliebt, das dort arbeitete. Sie war von den Philippinen nach Japan gekommen und Hiroto hatte sofort ein Auge auf sie geworfen. Diese romantische Beziehung soll dabei so weit gegangen sein, dass er sogar sagte, dass er seine Frau und Kinder zurücklassen will, um mit ihr leben zu können. Die ganze Hostesskultur ist dabei sehr schwer für Außenstehende zu erklären. Es handelt sich dabei um Clubs, in denen junge Mädchen arbeiten und versuchen, den Männern so viel Geld wie möglich aus den Taschen zu ziehen. Dabei gibt es wenig körperliche Berührung. Sie sind einfach nur da, um den teuersten Drink zu verkaufen. Dabei bezahlen die Männer dann nicht nur ihren eigenen Drink, sondern auch den der Frauen. Oft gehen diese Frauen dann auch sehr oberflächliche Beziehungen mit den Männern ein, um den maximalen Profit rausschlagen zu können. Ob das Mädchen aus den Philippinen auch Gefühle für Hiroto hatte, konnte nie nachgewiesen werden, denn vielleicht war auch er einfach Opfer. Vielleicht wurde er ausgenutzt und das Mädchen wollte die ganze Zeit nur sein Geld. Freunde der Familie sagten dann, dass die Ehefrau von Hiroto ihnen im Geheimen erzählt hatte, dass Hiroto sehr distanziert und kühl ihr gegenüber war. Auch gegenüber seinen Kindern war er sehr kühl und distanziert. Mit Shogo hatte er zwar eine leicht bessere Beziehung, aber immer noch keine gesunde. In der Nacht des Verbrechens wurde außerdem ein Auto in der Gegend gesehen, 20 Minuten bevor sie den Schrei der Frau hörten. Interessant hierbei ist, dass das Auto ein Kennzeichen hatte, das zur exakten Gegend passte, in der Hiroto arbeitete. Es war äußerst merkwürdig, denn Um diese Uhrzeit sind solche Autos eigentlich nicht mehr dort in der Nähe unterwegs, vor allem da der Arbeitsplatz über eine Stunde entfernt ist. Was aber gegen Hiroto als Täter sprach, war, dass er ein Alibi hatte. Einer seiner Kollegen konnte bestätigen, dass er im Büro war. Auch fuhr er gar kein Auto mit einem Nummernschild aus der Gegend seiner Arbeit, sondern eins von dort, wo er wohnte. Das Auto müsste also jemand anderem gehört haben. Der Bruder von Hiroto ruft ihn auch an, um ihn über das Feuer zu informieren, und dabei rief er auf der Büronummer an, also musste es im Büro klingeln, was bedeutet, dass Hiroto wirklich im Büro war. Ein Jahr nach der Tat wurde Hiroto dann vor Gericht gestellt. Aber nicht wegen der Tat an seiner Familie. Es kam heraus, dass er zwischen den Jahren 2001 und 2004 mit gefälschten Rechnungen die Firma betrügen wollte. Dabei stellte er Rechnungen bis zu 55 Millionen Yen aus. Das sind in Euro umgerechnet knapp 311.000 Euro, die er so von der Firma bekam. Das Geld gab er dann wieder in den Hostessclubs aus. Vor Gericht plädierte Hiroto dann auf schuldig und sagte, dass er ein sehr schwacher Mann gewesen sei. Die Verteidigung konnte einen gemilderten Strafsatz heraushandeln, denn die Behörden, die ihn befragt hatten, waren sehr aggressiv. Er bekam eine 4-jährige Haftstrafe, von der er nur 3 absitzen musste. Danach war er wieder auf freiem Fuß und er wurde nie wegen der Tat an seiner eigenen Familie angezeigt. Hiroto selbst verschwand dann komplett aus der Öffentlichkeit. Nur ein einziges Mal gab er dann noch einen Kommentar zu diesem ganzen Fall ab. Darin sagte er das Folgende:
Egal was ich mache, man würde mich immer noch als Verdächtigen sehen. Es ist der Job der Polizei, solche Fälle zu lösen. Ich will mit der Polizei nicht zusammenarbeiten. Ich will mit ihnen gar nichts zu tun haben. Ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ich habe Angst vor den Medien und Angst davor, dass sie herkommen. Egal wie sinnvoll ihre Argumente erscheinen, ich werde nie wieder mit den Medien zusammenarbeiten. Mir ist es egal, was Leute da draußen denken, die mich nicht mal kennen. Ich will nur, dass die, die mich kennen, mir auch glauben.
Der Fall wurde danach kalt. Es gab keine neuen Hinweise und die Ermittlungen liefen ins Nichts. Bis plötzlich ein Mann verhaftet wurde. Dieser Mann wurde für eine ganz andere Straftat verhaftet, aber während eines Verhörs sagte er dann, dass er wisse, wer der Täter im Fall der Familie Kato sei. Laut ihm gab es 4 oder 5 Täter. Einige der Täter hatten eine Verbindung zur japanischen Mafia, der Yakuza. Andere waren einfach nur Ausländer. Einmal sagte er, haben sie sogar den Schlüssel aus dem Schuppen geklaut, um eine Kopie davon zu erstellen. Um sicherzugehen, dass er funktionierte, kehrten sie dann zurück, um die Tür aufzuschließen. Da soll der verhaftete Mann dabei gewesen sein und würde vielleicht erklären, was Yuki nachts erlebt hatte, als er allein zu Hause war. Ihm wurden hunderte Fotos von Frauen vorgelegt und aus diesem riesen Stapel konnte er dann genau die Bilder von Hirotos Frau und seiner Geliebten aus dem Hostessclub herausfinden. Es bedeutete also, dass er wirklich etwas wissen konnte. Der Mann konnte dann sogar eine genaue Skizze der Umgebung zeichnen. Die Polizei dachte, dass sie einen ernsthaften Zeugen hatten und er erzählte immer mehr, doch mit der Zeit fiel ihnen auf, dass er seine Geschichte immer wieder abänderte. Es wirkte so, als würde er den Polizisten nur genau das erzählen, was sie hören wollten, egal ob es da einen Bezug zur Realität oder nicht gab. Irgendwann wurden seine Erzählungen dann als nicht mehr glaubwürdig eingestuft und die Ermittler standen wieder vor einem Rätsel, denn sie konnten seine Hinweise nicht mehr benutzen und wussten genauso viel wie vorher. Ein Polizist, der in diesen Fall verwickelt war, erzählte dann einer Journalistin im Privaten, dass es einen ganz bestimmten Grund gab, wieso die Tat am 9. September passiert ist. Sie solle auch aufhören, sich da einzumischen und nachzuforschen, denn sonst könnte sie vielleicht die Nächste sein. Eine Theorie ist, dass Hiroto verschuldet war bei den Yakuza. Vielleicht wollten sie ihn an diesem Abend loswerden, aber weil er nicht zu Hause war und das wusste zu diesem Zeitpunkt noch keiner, nahmen sie nur seiner Familie das Leben. Immerhin könnte man hier auch wieder die Theorie des verhafteten Mannes aufgreifen, denn er erkannte aus diesen ganzen Fotos die Menschen, von denen nicht mal Fotos öffentlich einsehbar waren. Hatte Hiroto vielleicht sogar selbst die Yakuza bezahlt, um seine Familie loszuwerden, denn wie bereits angesprochen, wollte er mit der Frau aus dem Hostessclub durchbrennen und dadurch hätte er ein Alibi und auch noch einen Grund, warum er plötzlich mit einer neuen Frau zusammenlebte. Da Hiroto aber nicht mehr als Verdächtiger gilt, wurde auch hier nie weiter ermittelt. Das Grundstück der Familie Kato steht heute leer und das Haus wurde nach einiger Zeit abgerissen. Die japanische Polizei hat außerdem gesagt, dass sie sich nicht mehr mit diesem Fall beschäftigen werden, denn sie konzentrieren sich lieber auf neue Fälle als auf die, die schon lange in der Vergangenheit liegen. Jedes Jahr am 9. September reist die Familie von Toshio in die Gegend der Tat und erinnert dort die Menschen daran, was hier passierte. Sie kämpfen immer noch für Gerechtigkeit und werden wahrscheinlich erst aufhören, wenn der Täter geschnappt wurde. Der Familienhund Jackie wurde nach von einer liebevollen Familie adoptiert und lebte dort sein Leben, bis er im Jahr 2016 verstarb. Was sind eure Gedanken zu diesem Fall? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen, denn der Algorithmus ignoriert gerade jeden Upload, den ich mache. Folgt mir außerdem auf Instagram, denn dort poste ich immer noch täglich Videos. Wenn euch solcher Content also interessiert, schaut gerne mal vorbei. Ansonsten vielen Dank nochmal an Abnorm, dass er diesen Text eingelesen hat. Ein letzter trauriger Fakt noch. Der Tag des Infernos war Shogos 9. Geburtstag. Er wäre heute 25 Jahre alt gewesen. Gute Nacht und bleibt gesund.